Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Credo-Sendung, sagt Ihnen Andreas Martin. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie jetzt in dieser guten Stunde wieder mit dabei sind. Das Heilsverlangen und die Heilsverwirklichung aus christlicher Sicht ist das Thema der heutigen Credo-Sendung. Viele Menschen erwarten etwas, was über die Erfüllung der vielfältigen Wünsche und Sehnsüchte des Alltags hinausgeht oder auch darin als tiefster Grund verborgen liegt. Sie sehnen sich nach Gerechtigkeit, nach Sinn, nach Richtung und Fülle. Aber was erwarten wir ganz konkret von der Kirche und was kann, darf und muss die Kirche von uns Christen erwarten? Oder umgekehrt, hat die Kirche dies zu bieten, was Menschen heute als Heil sehen und anerkennen? In der heutigen Credo-Sendung werden wir darüber sprechen und die verschiedenen Ansichten aus christlicher Sicht beleuchten. Aus Wetzikon in der Schweiz ist uns unser Referent zugeschaltet. Es ist Herr Pfarrer Fuchs. Grüß Gott und guten Abend in die Schweiz, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Das Heilsverlangen und die Heilsverwirklichung aus christlicher Sicht ist ja das Thema unserer heutigen Sendung. Herr Pfarrer Fuchs, zunächst eine ganz konkrete Frage. Wir sprechen ja heute um Heilsverlangen. Ist denn nicht ein Verlangen nach Heil eine große Tat, die niemals erfüllt werden kann?
Ja, hier auf Erden würde ich sagen, kann sie nicht im vollsten Sinn verwirklicht werden. Der heilige Augustinus sagt ja, auch unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Wir sind hier auf Erden eben einfach im Zustand der Prüfung, in einer Probezeit, könnte man auch sagen. Und wir sind unterwegs, wir sind schwache Menschen, das erfahren wir ja auch jeden Tag aufs Neue. Und von dem her, das vollständige Heil, die Vollkommenheit des Heils, die gibt's hier auf Erden eigentlich nicht. Die gibt's erst nachher diese Vollendung dann im Himmel. Wir können nie sagen, jetzt bin ich angekommen. Erst dann, wirklich, wenn wir angekommen sind am Ende unseres Lebens.
Gibt es heute eine Heilserwartung, ein Verlangen nach Heil?
Ja, ich denke schon, das werde ich dann auch nachher noch sagen. Bestimmt das, was vielleicht ein wenig aus den Augen geraten ist, aber weiß nicht, ob das nur heute ist, vielleicht heute in fast extremer Art und Weise, ist das ewige Heil aus den Augen geraten ist. Aber wenn ich gesagt habe, es ist nicht nur heute der Fall, wenn wir zum Beispiel die Nachfolge Christi lesen, dort gibt es auch ein Kapitel, wo es heißt, dass sehr viel Einsatz leisten für etwas Geringfügiges, auch je nachdem wüst zu streiten, beginnen um ganz kleine Dinge, aber kaum einen Finger rühren für das ewige Heil. Und der Autor sagt dann auch, es ist eigentlich beschämend, dass man andere mehr bereit sieht zum Verderben als dich zum ewigen Heil. Von dem her sehen wir, dass es eben zu allen Zeiten schon eine gewisse Heilsvergessenheit gegeben hat oder auch ein Nichtverlangen oder ein Unbekümmertsein oder vor allem ein Gleichgültigsein. Vor allem dann, wenn es den Menschen gut gegangen ist, dann sagt sich jeder, ja gut, was kann mir der liebe Gott noch schenken? Ich habe ja alles, ich habe ein Haus, ein Auto, alle irdischen Güter, ich habe Genüsse. Der liebe Gott kann mir ja gar nichts mehr geben.
Das Heilsverlangen und die Heilsverwirklichung aus christlicher Sicht ist das heutige Thema unserer Credo-Sendung. Herr Pfarrer Fuchs, Ihnen nun das Wort.
Ja, wir können eigentlich gleich ein bisschen dort anknüpfen bei den Fragen, die wir schon ein bisschen angeschaut haben. Ich möchte so den Vortrag in drei Hauptpunkte einteilen. Zuerst vor allem das Verlangen nach Heil, eben das Heilsverlangen, was das überhaupt ist. Dann die Einwände gegen das christliche Heil. Und dann nachher auch die Heilsverwirklichung. Wie können wir denn wirklich das Heil erlangen? Nun, der erste Punkt, das Verlangen nach Heil. Oder gibt es heute wirklich eine Heilserwartung, ein Heilsverlangen, eben ein Begehren, ein Streben nach dem Heil? Dazu müssen wir zuerst einmal schauen, was heißt denn überhaupt Heil? Heil, oder wir sagen auch im Deutschen, ich bin heil, dann, wenn ich gesund bin, dann, wenn mir nichts fehlt, das heißt, wenn es mir gut geht, oder einige sagen auch eben, mir ist wohl, ich fühle mich gut. Das heißt also, wenn ich das Heil erlange, dann fehlt mir nichts. Und wenn ich die Vollendung des Heils erlange, diese Vollkommenheit, von der wir vorhin kurz gesprochen haben, dann fehlt mir an Leib und Seele nichts. Weil Leib und Seele, da aus diesen Bestandteilen oder aus diesen zwei Komponenten oder wie man das dann auch immer sagen soll, oder wir Menschen bestehen aus Leib und Seele, und eben wenn Leib und Seele gesund sind, heil sind, dann bin ich ganz gesund, ganz heil. Oder man könnte das auch anders umschreiben, dass das Heil ein Freisein von allem Bösen, die Erlösung von allem Übel ist, also die vollkommene Gesundheit an Leib und Seele. Das können wir hier auf Erden eben schlecht wirklich erlangen, weil wir hier oftmals körperliches oder seelisches Leiden haben, weil wir auch krank werden, weil wir schlussendlich auch einmal sterben werden. Und oftmals, wenn jemand anders gestorben ist, empfinden wir auch Trauer, oder wenn wir enttäuscht werden, Traurigkeit. Das heißt, wenn wir ganz heil sind, wenn wir ganz gesund sind, dann gibt es das nicht mehr, so wie auch der Paulus sagt, eine Lesung, die oftmals auch bei der Beerdigung kommt, eben nachher wird keine Trauer, keine Krankheit, kein Leiden mehr sein, dann wird eben die vollendete Glückseligkeit sein, das vollendete Glück. Und in diesem Sinne, eben, dass man glücklich ist, dass man zufrieden ist, in diesem Sinne kann man sagen, dass alle Menschen nach Heil streben, nach dieser Erfüllung, nach dieser Erlösung von dem Bösen. So sagt das auch sehr schön der Katechismus der katholischen Kirche bei der Nummer 1718. Die Seligpreisungen entsprechen dem natürlichen Verlangen nach Glück. Dieses Verlangen geht auf Gott zurück. Er hat es in das Herz des Menschen gelegt, um ihn an sich zu ziehen, denn Gott allein vermag es zu erfüllen. Und dann kommt ein Zitat des heiligen Augustinus: Gewiss wollen wir alle glücklich leben, und im Menschengeschlecht gibt es niemand, der diesem Satz nicht zustimmt, noch bevor er voll ausgesprochen ist. Das bedeutet also, dass alle Menschen nach dieser Glücklichkeit, nach diesem Glück suchen, nach dieser Vollendung, nach diesem Heil, nach diesem Heilsein. Das Problem ist dann nur, dass nicht alle Menschen am gleichen Ort suchen, beziehungsweise nicht alle Menschen am richtigen Ort suchen. Oder anders gesagt, oftmals stellen wir fest, was möchten wir eigentlich? Möchten wir das ewige Heil oder möchten wir Wellness? Eben einfach ein Wohlbefinden, ein sich glücklich fühlen. Und oftmals stellt man in der heutigen Zeit auch fest, dass es irgendwie ein bisschen komisch ist. Vom Pfarrer verlangt man oftmals auch eigentlich Wellness bei der Sakramentenspendung zum Beispiel, dass man sich gut fühlt, dass es ein schönes Familienfest ist bei der Taufe oder bei der Firmung, da soll der Priester dann ja nicht sagen, dass er das Fest verdirbt, wenn er vielleicht auch bei der Hochzeit noch irgendetwas Ernstes sagt oder wenn er da das noch erwähnt vom Tod. Einige Hochzeitspaare möchten auch, dass da der Satz, bis der Tod euch scheidet, eben hinausgenommen wird. Man möchte bei der Hochzeit doch nicht an den Tod denken. Eben sonst ist es ja dann so todernst. Also vom Priester verlangt man, je nachdem, Wellness, Wohlbefinden. Und interessanterweise vom irgendwie vom Psychiater oder von anderen, die eigentlich für die Wellness da wären, verlangt man dann das ewige Heil. Das ist vielleicht auch ein wenig eine Verwirrung unserer Zeit, dass wir eben nicht mehr wissen, was ist eigentlich das ewige Heil? Wie erlange ich das ewige Heil? Und was ist die Kirche? Was bietet mir die Kirche? Was schenkt mir die Kirche? Oder was verlange ich eben das Heilsverlangen? Was verlange ich von der Kirche? Verlange ich, möchte ich von ihr wirklich das Heil? Oder einfach ein schönes Gefühl, ein Wohlbefinden, aber ja nicht irgend so etwas, das das Fest verdirbt. Und so sehen wir auch früher bei der Taufe, das hat auch einmal Benedikt der 16. sehr schön bei einer Ansprache aufgenommen, hat man gefragt, eben zuerst fragt man ja nach dem Namen des Kindes und dann, was erwartet ihr? Was möchtet ihr und was bittet ihr die Kirche für das Kind? Heute kann man verschiedene Antworten geben. Die häufigste ist die Taufe. Früher hat man gesagt, den Glauben. Und der Priester hat dann nochmals nachgefragt, und was schenkt ihr der Glaube? Antwort, das ewige Leben. Und Benedikt der 16. sagt, das ist eigentlich sehr schön, weil das aufzeigt, dass das über etwas Menschliches hinausgeht. Das ewige Heil kann der Mensch sich nicht selber schenken. Das geht über die Möglichkeiten des Menschen hinweg. Das kann nur Gott schenken. Das ist etwas, das wir nicht machen können. Das ist etwas, das wir uns schenken lassen müssen. Und so ist eben da die Kirche, da sie kann, sie darf, sie hat diesen Auftrag, diese Pflicht, uns das ewige Heil zu schenken und nicht einfach nur ein bisschen Wohlbefinden.
Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria in der Credo-Sendung. Es referiert Herr Pfarrer Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. In dem ersten Teil des Vortrages sprachen wir über das Heil. Was ist überhaupt Heil? Bin ich heil, wenn ich gesund bin? Darüber haben wir in dem ersten Teil gesprochen. Wir hören nun weiter Herrn Pfarrer Fuchs.
Ja, wir wollen ein wenig die Einwände gegen das Heile betrachten. Oftmals wird uns Christen vorgeworfen, dass unser christlicher Heilsbegriff realitätsfremd ist. Oder wenn wir unsere Aufgabe als Priester oder als engagierte Laien ernst nehmen, dann heißt es oftmals auch ein bisschen, ja, du bist halt weltfremd oder realitätsfremd oder so, man hat den Bezug zur Realität verloren. Nun, vielleicht ist zuerst einmal gut, bevor wir schauen, ob das denn wirklich stimmt, zu schauen, ja, welchen Heilsbegriff hat dann das Christentum? Was verstehen wir denn unter dem christlichen Heil oder eben dem ewigen Heil, wie ich vorhin gesagt habe? Wir haben ja gesagt, Heil allgemein ist dieses Freisein, dieses Glücklichsein, diese vollendete Glückseligkeit. Nun, was bedeutet das aber für den Christen? Eben müssen wir auch vor allem nach Wohlbefinden, nach einem Wohlgefühl streben. Nein, müssen wir nicht, Oftmals tun wir es vielleicht eben auch ein bisschen, weil wir uns von dieser Mentalität der Welt anstecken haben lassen. Man kann ohne große Umschweife sagen, für Christen ist das Heil vor allem Erlösung vom Bösen, vom endgültigen Bösen, Erlösung von der Sünde, vom Übel. So beten wir ja auch im Vater unser ganz am Schluss, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und in der Heiligen Messe betet der Priester ja dann auch weiter, erlöse Herr uns von allem Bösen. Und früher hat er sogar noch gebetet, eben von allem Bösen, sei es vergangen, sei es gegenwärtig, sei es zukünftig, eben diese Befreiung vom Bösen, von der Sünde, vor allem der Wurzel, dem Urquell alles Bösen, von dem sollen wir befreit werden. Der Heilige Vater Johannes Paul II. Sagt das sehr schön in seinem Schreiben über den christlichen Sinn des Leidens, Salvifici Doloris in der Nummer 14, dass Jesus eben genau gekommen ist, nicht einfach um ein bisschen Wohlgefühl zu schenken, um ein bisschen Wellness zu schenken, sondern das Übel an der Wurzel anzugehen. Und so sagt Johannes Paul II., der Mensch stirbt, wenn er das ewige Leben verliert. Das Gegenteil des Heils ist also nicht bloß zeitliches Leiden, ein Leiden welcher Art auch immer, sondern das endgültige Leiden, der Verlust des ewigen Lebens, die Zurückweisung durch Gott, die Verdammnis. Der eingeborene Sohn ist der Menschheit geschenkt worden, um den Menschen vor allem, vor diesem endgültigen Übel und vor dem endgültigen Leiden zu bewahren. Er muss daher in seiner Heilssendung das Übel an den transzendentalen Wurzeln fassen, von denen her es sich in der Geschichte des Menschen entfaltet. Diese transzendentalen Wurzeln des Übels werden greifbar in Sünde und Tod. Sie liegen ja dem Verlust des ewigen Lebens zugrunde. Die Sendung des eingeborenen Sohnes besteht im Sieg über Sünde und Tod. Er besiegt die Sünde durch seinen Gehorsam bis zum Tode und er besiegt den Tod durch seine Auferstehung. Soweit Salvifici Doloris bei Nummer 14. Eben Jesus ist der Heiland, er ist der Erlöser, er erlöst uns vom Bösen, indem er, wie Johannes Paul II. Das nennt, die transzendentalen Wurzeln des Übels packt und ausreißt und ausrottet. Eben Sünde und Tod, eben die Wurzeln, die über die bloße Erscheinung hinausweisen. Wenn wir leiden, dann hat das eben eine Wurzel, vielleicht nicht wegen unserer persönlichen Sünde, sondern weil das alles in die Erbsünde und in das, was wir die Sünde der Welt, also alle Sünden zusammen nennen. Eben das schafft Leiden. Das möchte Jesus, der Erlöser, der Heiland, eben mit der Wurzel ausreißen. Das Problem ist vielleicht, dass er es zwar wirklich mit der Wurzel ausgerissen hat, aber uns auch teilhaben lässt an seinem Leiden. Er hat den ewigen Tod besiegt und er hat uns vom ewigen Tod befreit, aber nicht vom zeitlichen Tod, nicht vom zeitlichen Leiden. Das hat er als Prüfung gelassen oder er hat in seiner Liebe das offen gelassen, damit auch wir teilhaben können an dieser Erlösung, an seinem Leiden, an seiner leidenden Liebe. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wir Christen haben vielleicht ab und zu eben auch ein wenig diesen Begriff aus den Augen verloren und uns ein bisschen so eben von diesem Wellness-Gedanken einnehmen lassen, dann habe ich damit gemeint, wenn wir zum Beispiel die Sakramente empfangen, dann laufen auch wir je nachdem Gefahr, nicht in erster Linie das ewige Heil zu suchen, sondern eben auch dieses psychologische, oftmals psychologische Wohlbefinden, diese Wellness. Oftmals ertappen wir uns vielleicht auch selber dabei, wenn wir zum Beispiel das Sakrament der Beichte empfangen, da möchten wir uns nachher auch gut fühlen und möchten auch wie auf psychologische Art und Weise die Last der Sünde loswerden. Sicher, wenn man gut beichtet, fühlt man sich nachher auch gut und wir werden wirklich die Last der Sünde los. Nur kann es ja auch sein, wenn wir beichten, wenn wir ernsthaft beichten, wenn wir wirklich bereuen, dann merken wir, ich muss gegen die Sünde kämpfen. Wenn ich das ernst meine und wirklich eben diese Sünde auch ausrotten möchte, dann muss ich auf gewisse Dinge verzichten. Vielleicht spricht der Beichtvater mir auch ernsthaft ins Gewissen. Das tut weh. Und das bringt kein besonderes Wohlbefinden hervor, sondern das bringt die Herzenszerknirschung hervor, die Reue hervor, die unbedingt notwendig ist für eine heilsame und gute Beichte. Aber das streben wir vielleicht nicht so an, oder dann haben wir je nachdem auch das Gefühl, wir hätten schlecht gebeichtet, wenn wir nichts fühlen und nichts spüren. Nein, wichtig ist, dass wir die Sünden wirklich bereuen, dass es uns leid tut, Gott beleidigt zu haben und dass wir den festen Vorsatz haben, die Sünden nicht mehr zu begehen und eben alles zu tun, alles zu meiden, auf alles zu verzichten, was uns zur Sünde hingeführt hat. Und das kostet, das löst nicht automatisch ein Wellnessgefühl aus. Oder auch wenn wir die Heilige Kommunion empfangen. Die heilige Therese von Lisieux hat gesagt, das ist der Augenblick, in dem ich am meisten Trockenheit empfinde. Sie hat sich so gefreut, sie hat geglaubt, jetzt empfange ich wirklich den Leib Christi, jetzt werde ich ganz eins mit ihm und hat eigentlich eben erwartet, so wie es auch wir erwartet, das ist der schönste Augenblick des ganzen Tages. Und es war der Augenblick, in dem sie am meisten Trockenheit gespürt hat. Aber nicht deswegen hat sie die Heilige Kommunion schlecht empfangen. Nicht, dass sie dieses Fühlbare erzählt, sondern unsere Liebe, unsere Hingabe, unser Gehorsam, dass wir uns wirklich in Glaube, Hoffnung und Liebe mit Jesus vereinen. Und eben wiederum, wenn das fehlt, haben wir oftmals das Gefühl, wir hätten schlecht die Heilige Kommunion empfangen, wenn wir dieses Wohlbefinden, dieses schöne Gefühl nicht haben. Oder wenn wir, es ist zwar kein Sakrament, aber wenn wir beten, wie oftmals haben wir das Gefühl, wir beten schlecht, wenn wir gegen Zerstreuungen ankämpfen müssen, gegen Trockenheit, wenn wir keine Lust haben zu beten und trotzdem beten, wenn es ein enormer Kampf ist, dann haben wir doch meist das Gefühl, das ist ein schlechtes Gebet. Hingegen, wenn wir eben ein Wohlbefinden spüren, eine schöne Atmosphäre, wenn wir so quasi schon im siebten Himmel uns wähnen, dann denken wir, das ist ein wunderbares Gebet, ein gutes Gebet. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch wirklich vor Gott so ist. Denn wo mehr Anstrengung, wo mehr Opfer, da ist mehr Liebe, hat der heilige Pio von Pietrelcina gesagt. Das heißt eben, das Gebet, wo es mich am meisten kostet, wo ich nichts fühle und dennoch bete, ist vor Gott viel verdienstvoller. Für uns persönlich ist das andere vielleicht schöner, eben wo wir uns auch gut finden, wo es uns wohl ums Herz ist. Aber eben es ist vor Gott verdienstvoller, weil wir noch mehr Liebe hineinlegen. Deshalb auch bei diesen Dingen, beim Gebet, beim Empfang der Sakramente, dürfen auch wir uns fragen, ja, was suche ich denn da? Strebe Und verlange ich wirklich nach dem Heil, das Gott mir schenkt, nach diesem ewigen Heil, nach dieser Befreiung von der Sünde, vom Tod, von aller Anhänglichkeit an die Sünde, möchte ich wirklich ganz eins sein mit Jesus oder möchte ich einfach auch so ein paar schöne Gefühle in meinem Herzen haben, eine besondere Atmosphäre, etwas, das in meinem Herzen so ein schönes Wonnegefühl gibt. Nun eben, der christliche Heilsbegriff in sich ist diese Befreiung von der Sünde, vom Tod. Nun, das scheint eben den einen weltfremd, realitätsfremd zu sein. Das lässt uns fragen, was denn die Realität, die Wirklichkeit eigentlich ist, um nachher zu schauen, ob dieser dieser Heilsbegriff wirklich so realitätsfremd ist, müssen wir ja zuerst wissen, was heißt denn überhaupt Realität? Was ist überhaupt wirklich? Wirklich ist das, was eben ist, was nicht nur scheinbar ist, sondern was am Sein teilhat. Christus ist insofern die Wirklichkeit, weil er der Seiende ist, weil er das Sein an sich ist. Und wir müssen uns bewusst sein, Wirklichkeit ist nicht nur das, was wir mit unseren leiblichen Augen sehen. Es gibt nämlich auch in unserem irdischen Leben Wirklichkeiten, die wir nicht mit unseren leiblichen Augen sehen und die es dennoch gibt. Zum Beispiel die Sonne hinter den Wolken, die sehen wir nicht, aber die ist doch da. Oder ein Mensch am Telefon oder am Radio, den sehen wir nicht, aber es gibt ihn doch, der ist doch da. Und dann gibt es noch auch Wirklichkeiten des Glaubens, die verborgen sind. Jesus, die Eucharistie, die Mutter Gottes, all das, was wir von unserem Glauben her bekennen, das sehen wir ja nicht oder zumindest im Normalfall nicht mit den leiblichen Augen. Aber es ist wirklich, auch wenn es verborgen ist, mit den Augen des Glaubens, klar ist es sichtbar. Mit dem Glauben, mit den Augen des Glaubens sehen wir Jesus, erkennen wir ihn in der Eucharistie, erkennen wir die wunderbare Aufgabe der Mutter Gottes und so weiter. Nun, jetzt kommt vielleicht ein bisschen eben das Problem dann mit dem christlichen Heilsbegriff oder ob das Heil oder was wir Christen, die Kirche unter Heil versteht, realitätsfremd ist oder nicht. Denn das Problem ist, dass das Heil eben auch eine solche verborgene Wirklichkeit ist. Das heißt, ohne den Glauben sehen wir nichts. Ohne die Augen des Glaubens ist das unsichtbar, ist es scheinbar wirklich realitätsfremd. Ohne den Glauben erkennen wir die wahre Wesenheit der Sünde nicht. Ohne den Glauben erkennen wir nicht, wie schrecklich die Sünde ist, eben dass sie eigentlich die größte Katastrophe in unserem Leben ist. Ohne den Glauben erkennen wir nicht, warum das Leiden so heilbringend sein soll, wie wir auch in den Hochgebeten beten. Ohne den Glauben sehen wir nicht, warum da Jesus am Kreuz stirbt. Erkennen wir auch nicht, warum wir dann auf gewisse Dinge, auf Sünden verzichten sollen. Wir sehen nur mit den leiblichen Augen. Wenn jemand den Glauben nicht hat, sagt er, und das hören Sie bestimmt auch so oft wie ich, ja, am Sonntag schlafe ich lieber aus. Da stehe ich nicht auch noch früh auf und gehe in die Kirche. Das ist die Sicht ohne großen Glauben. Ich muss meinem Leib ja auch Ruhe gönnen. Die Sicht des Glaubens ist eben, ja, dem Leib muss Ruhe gegönnt werden, aber auch der Seele, auch die Seele muss genährt werden. Und Gott hat uns einen Tag geschenkt, einen ganzen Tag, um ihn zu loben, um ihm zu danken, um für ihn, für die anderen und für uns selber, für eben die Erholung des Leibes da zu sein. Ohne den Glauben sehen wir also nur an die Dinge heran, nicht dahinter, Aber durch den Glauben sehen wir eben auch dahinter und in sie hinein oder durch sie hindurch. Das heißt, der christliche Heilsbegriff, das Heil, diese Erlösung von allen Sünden, von allem Übel, von allem Bösen, ist dann scheinbar realitätsfremd, wenn wir den Glauben nicht haben. Dann erkennen wir das Wichtigste, nämlich nicht. Wenn wir den Glauben haben, ist klar, dann ist das die wichtigste Wirklichkeit, dass wir das Heil, das ewige Heil erlangen. Und so geht es auch mit den anderen Einwänden oder mit so Skepsis gegenüber der Möglichkeit von Heil. Es gibt zum Beispiel die Atheisten, die ganz überzeugt sagen und fast stolz sagen, ich glaube nichts. Sie sagen eigentlich mit anderen Worten, ich nehme niemanden an, der über mir ist. Ich bin mein eigener Herr und Gott. Ich weiß schon, was gut ist. Ich weiß schon, was gilt. Mir hat niemand etwas zu sagen. Ich muss auch von nichts erlöst werden, denn ich weiß, was für mich gut ist. Ich mache praktisch keine Fehler. Wovon soll ich erlöst werden? Oder darin gehören dann auch eben all diese Ismen, Nihilismus, Relativismus und so weiter. Das Grundlegende ist, dass hier überall der Glaube fehlt, dass es dann eben wirklich keine Möglichkeit zum Heil gibt, weil wenn zum Beispiel nach dem Tod sowieso alles aus ist, wie will dann ein Heil, da ein ewiges Heil etwas zu sagen haben? Es kann aber auch sein, dass wir selber vielleicht an der Möglichkeit des Heils zweifeln oder verzweifeln, dass wir Zweifel haben an der Barmherzigkeit Gottes, dass wir denken, ich habe mein Heil verspielt, ich habe zu viel gesündigt, mir kann Gott nicht mehr verzeihen. Ich habe zwar vielleicht mich einmal bekehrt und bin einige Zeit auf dem guten Weg gegangen, aber jetzt bin ich wieder zu den alten Erbärmlichkeiten zurückgekehrt. Das ist zu viel. Gott kann mir nicht vergeben. Nein, schauen wir auf den rechten Schächer, von dem Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Schauen wir auf die heilige Maria Magdalena, wo Jesus sagt, auch ich verurteile dich nicht. Schauen wir auf viele Heilige, die schlecht, ja sehr schlecht oftmals begonnen haben, aber umgekehrt sind und denen Gott wirklich alles vergeben hat. Und solange wir leben, schenkt uns Gott immer, immer die Möglichkeit, noch umzukehren, zu bereuen, seine Barmherzigkeit zu empfangen, auch dann, wenn wir die größten Sünder wären. Wiederum die heilige Therese von Lisieux hat gesagt, auch wenn ich die größte Verbrecherin wäre, wenn ich die schlimmsten Sünden begangen hätte, ich würde dennoch auf die Barmherzigkeit Gottes vertrauen, denn die Barmherzigkeit Gottes ist eben unendlich. Sie schenkt uns immer, solange wir noch einen Atemzug tun, schenkt sie immer noch die Möglichkeit zur Umkehr und eben zum Erlangen des ewigen Heils. Es gibt auch Personen, die sich immer wieder fragen, ja gut, aber wenn Gott uns doch das ewige Heil erlangt hat, wenn Jesus uns von Sünde und Tod und Leiden und so weiter erlöst hat, ja warum gibt es da noch Leiden? Warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Warum muss ich selber leiden? Nun, das ist eine Frage, die kann man nicht einfach so in 2-3 Minuten beantworten. Etwas angetönt habe ich schon vorhin, dass Gott uns eben vom ewigen Tod befreit hat, uns das ewige Heil, aber nicht das irdische, das zeitliche Heil erlangt hat. Die Mutter Gottes hat es der heiligen Bernadette Subiru ganz deutlich gesagt, ich verspreche Ihnen nicht, Sie in dieser Welt glücklich zu machen, aber in der anderen. Und das dürfen wir uns auch immer wieder sagen lassen, in dieser Welt, ja, ist das Leiden. Aber wenn wir mit Christus leiden, dann trägt es uns auch in die Ewigkeit. Und vielleicht kann es auch sein, dass wir sagen, ja gut, aber ich möchte ja das ewige Heil erlangen. Ich möchte ja kämpfen. Ich will das alles. Ich habe schon viele Male versucht, auch die Sünde und die sündhaften Gewohnheiten zu überwinden, aber ich schaffe es nicht. Und wenn ich es nicht schaffe, dann ist es nicht möglich. Also es ist nichts für mich. Dann ist es besser, wenn ich den Bettel hinschmeiße und überhaupt nichts mehr tue und zur Sünde gehe. Ja, von uns aus schaffen wir wirklich nichts. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber er sagt auch, alles kann, wer glaubt. Nichts ist dem unmöglich, der glaubt. Das heißt, versuchen wir es erneut, probieren wir es nochmals und immer wieder mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe der Mutter Gottes. Und wir werden früher oder später, wenn wir zusammen mit ihm, mit Jesus und der Mutter Gottes kämpfen, auch merken, ja, alles kann, wie er glaubt.
Das Heilsverlangen und die Heilsverwirklichung aus christlicher Sicht ist das heutige Thema hier bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Es referiert Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz.
Ja, das Heilsverlangen und die Einwände dagegen haben wir nun betrachtet. Jetzt kommen wir eigentlich vielleicht zum wichtigsten Teil für uns selber, nämlich die Heilsverwirklichung. Das heißt, wie verwirklicht sich das Heil denn wirklich an uns? Oder anders gesagt, wie können wir das Heil erlangen, wenn wir es wirklich können? Oder können wir das dann gar nicht? Nun, es gibt da zwei Aspekte. Man kann das so, oder man nennt das meistens die objektive Heilsverwirklichung und die subjektive Heilsverwirklichung. Also die objektive Heilsverwirklichung ist das, was Christus vollbracht hat. Wie wir im großen Glaubensbekenntnis bekennen, ist Jesus Mensch geworden für uns Menschen und zu unserem Heil. Und er hat dann, wie die Heilige Schrift sagt, die Versöhnung bewirkt. Er hat gelitten, ist gestorben, ist auferstanden. Oder wie wir auch beim Kreuzweg beten, durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Oder wie der Philipperbrief im 2. Kapitel sagt, Christus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb hat ihn Gott über alle erhöht, dass alle ihre Knie beugen vor seinem Namen, vor ihm. Das heißt, in sich hat Christus eben das Heil erwirkt. In sich fehlt nichts. Es ist wie bei einem Essen, wo alles bereitet ist, wo alles gekocht ist. Es fehlt nichts. Es fehlen nur noch die Gäste, die essen. Das heißt, es fehlt die Teilnahme. Das heißt eben, es fehlt unsere Teilnahme. Und somit kommen wir von dieser objektiven Heilsverwirklichung zur sogenannten subjektiven Heilsverwirklichung, also der persönlichen Heilsverwirklichung. Oder wie kann ich denn heil werden? Wie kann ich das Heil verlangen, wie verwirklicht sich das Heil auch in meinem Leben? Jesus sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, eben wird das Heil erlangen. Was bedeutet das, wer glaubt und sich taufen lässt? Glauben heißt, bisschen anders gesagt, das annehmen, was Gott sagt, oder in der Taufe empfangen wir diese übernatürliche Gabe des Glaubens, so wie der Katechismus lehrt, ist das die übernatürliche Gabe, die uns an Gott glauben lässt und an das, was er uns sagt. Eben an sein Wort glauben, dem Glauben, was er uns schriftlich und mündlich sagt. Das heißt eben schriftlich der Heiligen Schrift und mündlich die beständige Tradition, die Überlieferung der Kirche durch Papst, Bischöfe, Priester, geistliche Begleiter. Jesus sagt den Aposteln, wer euch hört, hört mich. Wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Also, so haben wir die Möglichkeit, auch heute noch durch die Apostel und deren Nachfolger, die Bischöfe und ihre Mitarbeiter, die Priester, das Wort Gottes ganz aktuell zu hören. Die Frage ist nur, glauben wir das wirklich? Das heißt, nehmen wir das, was Gott uns durch die Heilige Schrift und durch seine Kirche sagt, wirklich auf und befolgen es auch wirklich? Der heilige Jakobus sagt, der Glaube ohne die Werke ist tot. Und auch der heilige Apostel Paulus sagt in dem sehr bekannten und wunderschönen Hymnus über die Liebe im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel, wenn ich alle Glaubenskraft besäße, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Das heißt, eben wer glaubt, wer tief glaubt, wer wirklich glaubt, ist nicht jener, der einfach sagt, ja, ich glaube an Jesus, sondern der, der dies auch befolgt, was er sagt, wer das Wort Gottes wirklich in die Tat umsetzt, dir glaubt, echt. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Sich taufen lässt, die Taufe ist das Eingangstor der Sakramente, immer das erste Sakrament, weil es uns das übernatürliche Leben, das ewige Leben schenkt. Und Taufe und dann die Firmung, die die Taufgnade vollendet, die empfangen wir nur einmal. Hingegen Beichte und Kommunion, die sollen wir häufig empfangen, sagt ja uns auch die Kirche, sagen uns die Heiligen, ja, zur täglichen Kommunion und zur regelmäßigen Beichte gehen, weil da eben das ewige Leben, das Leben Gottes in uns immer stärker wird, immer mehr gekräftigt wird, weil wir so auf dem guten Weg sind, weil wir so auf dem Weg sind, der zum ewigen Heil führt. Nun ist natürlich die Frage, Jesus sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Eben wer das will. Ich muss es wollen. Ohne meinen Willen geht nichts. Wenn ich nicht will, dann kann auch Gott nicht gut wirken. Er respektiert unseren Willen. Er sagt dem Vater, der da einen besessenen Jungen hat, der sagt, ja, wenn du kannst, dann hilf doch uns, oh Jesus. Jesus sagt, ja, was, wenn du kannst? Das ist nicht das Problem. Jesus kann, er ist der Allmächtige. Das Problem ist, ob du willst, sagt eben ihm auch nicht, wenn du kannst, sondern wenn du willst, dann kannst du gerettet werden. Und so sagt es Jesus auch uns. Die Tür steht eigentlich offen. Wir haben alle Mittel, wir haben alles, was uns das Heil sichert. Wir haben den Glauben, wir haben das Wort Gottes, die sichere Wahrheit, die garantierte, von Gott her garantierte Wahrheit, die uns die Kirche verkündet. Und wir haben die Sakramente, die uns wirklich das Heil schenken. Wir müssen es nur wollen. Wir müssen das gut, wir müssen bewahren. Wir müssen diese Mittel, die richtigen Mittel gut anwenden. Dann steht unserer Heilsverwirklichung eben auch nichts mehr im Wege.
Danke, Herr Pfarrer Fuchs, für Ihre Ausführungen bis hierhin. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Möglichkeit, sich jetzt mit in diese Sendung einzubringen und Ihre Gedanken zu sagen und mit Herrn Pfarrer Fuchs ins Gespräch kommen. Herr Pfarrer Fuchs, ich möchte gern nochmal auf den Zusammenhang zwischen Heil und Hoffnung zu sprechen kommen. Aus dem Begriff Heil ergibt sich ja auch der Begriff Hoffnung. Wir hoffen auf das Heil. Wie ist da die Verbindung genau zu sehen?
Ja, der Katechismus sagt, dabei Glaube, Hoffnung und Liebe, dass die Hoffnung diese übernatürliche Tugend ist, die uns auf das Heil hoffen lässt, eben auf dieses ewige Heil und auch, dass Gott mir alle Mittel und alle Gnaden schenkt, dass ich dieses Heil erlange. Das heißt, wenn ich die Hoffnung habe, dann hoffe ich nicht aus eigener Kraft, das Heil zu erlangen, weil aus eigener Kraft merken wir, da können wir nicht viel tun. Oder Jesus sagt es noch klarer, ihr könnt nichts tun ohne mich. Aber wir hoffen auf Gott, eben wir verzweifeln nicht, wir stützen uns nicht auf unsere eigene Weisheit, auf unsere eigene Kraft, sondern auf Christus, auf seine Verdienste. Und deshalb, wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dann kommt auch das Heil ins Schwanken, weil wir dann eben wie die Brücke zu Gott, die Brücke zu den Mitteln auch, oder diese Brücke langsam abbrechen, die uns zum ewigen Heile führen möchte. Und so ist es eben auch wichtig, dass wir immer wieder um Glaube, Hoffnung und Liebe bitten, alles tun, damit Glaube und Hoffnung und Liebe stark werden, nicht Schaden nehmen, damit wir so immer hoffnungsvolle Menschen sind, wirklich auf Gott hoffen, er wird schon schauen, er wird schon alle Gnaden geben, damit auch ich wirklich das Heil erlange.
Das Heil erlangen, ist das sozusagen das Ziel alles menschlichen Strebens?
Ich denke, dass das wichtigste oder das letzte Ziel, weil das ist das oder der Zustand, wo wir dann auf ewig sein werden. Wenn wir das ein bisschen so für uns auch überdenken, ob wir eben, wir sind für immer bei Gott oder für immer in diesem Zustand, da müssen wir sagen, ja, dass auch ein paar Jahre, auch wenn 70, 80, 100 Jahre sind, im Vergleich zur Ewigkeit lohnt sich das alleweil, auch wenn wir ein bisschen leiden, auch wenn wir vielleicht ein bisschen Geduld haben müssen, aber das Heil, das ewige Heil, das ist das eigentlich das Wichtigste. Deshalb ist Jesus auch eben gekommen für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, nicht einfach um einen Spaziergang zu machen hier auf Erden, sondern um uns dieses ewige Heil zu schenken.
Ich habe mich neulich mit jemand unterhalten, der Kirche sehr fern stand, und er hat die These aufgestellt, Heil könnte es nur in heiler Gesellschaft geben. Auf gewisse Weise kann man diese These vertreten, aber aus christlicher Sicht, wie ist es da?
Ja, eben wenn man das Heil vor allem so als Wohlgefühl deutet, dann stimmt das schon, dass das nur in einer heilen Gesellschaft das sich verwirklichen kann. Aus christlicher Sicht, wenn wir auf die Heiligen schauen, eben die Heiligen, die das Heil erlangt haben, müssen wir sagen, hier auf Erden waren die meistens in keiner heilen Gesellschaft. Denken wir zum Beispiel an den heiligen Johannes vom Kreuz, der von den eigenen Mitbrüdern eigentlich im Kerker gestorben ist, oder sie haben ihn verhungern lassen, mehr oder weniger, oder der heilige Johannes Chrysostomus, den feiern wir am 13. September, der da absichtlich in der Verbannung so schlecht behandelt wurde, dass er dann auch tatsächlich dort starb. Oder an viele, viele andere Heilige, denen es auf Erden hier wirklich nicht gut gegangen ist, aber die zutiefst in ihrem Herzen diese Hoffnung hatten, diese Gewissheit hatten, gut, jetzt geht es mir schlecht, aber ich trage alles aus Liebe zu Gott, weil ich weiß, er wird mir das ewige Heil schenken. Also es kann eben auch sein, auch dann, wenn es mir sogar leiblich schlecht geht, dass ich eben wirklich heil bin in meiner Seele. Das hatte ich auch Einmal, ich habe das glaube auch schon mal erwähnt, eine Katechetin in der Pfarrei, wo ich zuerst war, die hat einen Hirntumor, hat sehr stark gelitten und hat dann auch gesagt, weißt du, ich leide sehr stark, eben gegen, sie war überhaupt nicht heil, dem Leibe nach, ich leide sehr stark, aber noch nie war Gott mir so nah wie jetzt. Eben, das zeigt auch dieser Erfahrungsschatz der heiligen und heiligmäßigen Menschen, auch wenn rundherum ein Chaos ist, eine Katastrophe ist, kein Heil ist oder nichts Schönes ist, es ist dennoch möglich, das Heil im Herzen zu erfahren.
Aber es gibt doch auch eine gewisse Spannung zwischen Heilsgegenwart und Heilszukunft. Ich möchte hier mal den Markus zitieren. Heiliger Markus schreibt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und dann schreibt Matthäus im Gegensatz, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Das ist doch ein kompletter Gegensatz eigentlich.
Ja, es ist so das, was wir jeweils im Studium so mit dem schon und noch nicht hatten. Das heißt eben, das Reich Gottes ist schon gekommen, aber noch nicht in der Fülle. Und es ist tatsächlich eine gewisse Spannung und einige Menschen leiden auch sehr unter dieser Spannung. Diese Spannung, die wir ja auch an vielen Orten antreffen, auch in unserem eigenen Leben. Diese Spannung zum Beispiel eben zwischen menschlichen und göttlichem Teil in der Kirche. Die Kirche ist vom Ursprung her göttlich und deshalb eben auch heilig und vollkommen. Aber wenn wir die konkreten Glieder der Kirche, auch uns selber, anschauen, dann merken wir, dass wir noch nicht so heilig und nicht so vollkommen sind und nicht so, wie wir eigentlich sein möchten. Eben, aber auch dieses Sein möchten, auch der Paulus sagt ja, eben mich zerreißt's beinahe vor dieser Spannung, denn ich möchte das Gute tun, aber ich tue es nicht. Und so eben erfährt sich Paulus auch in dieser Spannung. Auch das Konzil sagt, der Mensch selber erfährt sich jeden Tag in dieser Spannung, in diesem Kampf zwischen Gut und Böse. Und man könnte noch viele andere Beispiele aufzählen. Es ist wirklich so eine Spannung. Einerseits können wir auch sagen, in unseren Herzen durch die Taufe, durch die Gnade, ist wirklich das Reich Gottes, ist das Leben Gottes, lebt Christus in uns, aber eben, es lebt schon, aber noch nicht in der Fülle. Das können wir auch noch, auch nicht behaupten, dass wir sagen, ich bin schon praktisch im ewigen Leben. Wir haben schon Anteil am ewigen Leben, aber noch nicht in der Fülle. Und das gehört auch zum Zustand hier auf Erden, dass wir diese Spannung aushalten müssen, dass wir diese Spannung oder diese Schwierigkeit, dieses Leiden auch Jesus hinhalten sollen, dass er uns hilft, diesen Spannungsbogen eben auch als Brücke anzuschauen, dass wir merken eben, ich bin zwar schon gerettet, aber noch in der Hoffnung. Ich bin schon ein Kind Gottes, aber noch nicht in der Fülle. Ich muss noch kämpfen, dass ich wirklich ein Kind Gottes bleibe. Auch wenn das oftmals gar nicht so einfach ist, eben wenn das auch Leiden und diese Spannungen verursacht.
Ja, da geht es natürlich auch um den Zugang zum Heil. Ist denn der Zugang zum Heil nur die aktive Teilnahme an Jesu Tod und Auferstehung?
Der erste Schritt, den hat Gott schon längst getan. Eigentlich all unser Mühen und Bemühen soll eine Antwort sein auf die Liebe Gottes. Gott schenkt mir seine Liebe, Gott schenkt mir sein Leben. Er kommt selber in mein Herz und eben weil er in mein Herz kommt, weil er in meinem Herzen wohnt, möchte ich meine Dankbarkeit zeigen, möchte ich diese Liebe doch von Herzen erwidern. Wenn mir jemand etwas schenkt, dann sage ich einerseits einmal Danke und andererseits, wenn ich diese Person wirklich gern habe, möchte ich meine Liebe auch irgendwie zeigen. Und die Liebe zeigt sich auch in unserem Alltag eben auch durch Geschenke oder religiös gesprochen eben durch Opfer. Wir möchten Gott etwas opfern, das heißt, wir möchten Gott etwas schenken, wir möchten ihm auch zeigen, Jesus, ich habe dich gern, ich möchte an dich glauben, und eben weil wir ihn lieben, deshalb gehen wir zur Heiligen Messe, deshalb beten wir, um in Vereinigung mit ihm zu sein, weil wir ihn lieben, deshalb tun wir das Gute, deshalb zeigen wir ihm diese konkrete Liebe dann auch im Alltag mit den Brüdern und Schwestern. Also es ist unsere Aktivität ist eigentlich nur so die Antwort auf die Aktivität Gottes, auf das Handeln Gottes, und schlussendlich, er bewirkt das Heil, er bewirkt die Heiligkeit. Ohne ihn können wir sowieso eben nichts erreichen. Man kann die Heiligkeit, das Heil nicht selber machen. Wir haben keinen Anspruch darauf.
Danke, Herr Pfarrer Fuchs, für Ihre Ausführungen. Wir sind jetzt am Ende der Sendezeit angelangt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für uns da waren. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, es gibt einen Download- und Podcast-Angebot auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Nochmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Darüber hinaus können Sie sich auch einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen. Ganz einfach anrufen unter der Telefonnummer 0700 7525 7520. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen. Dann geht es weiter mit der 700 7525 7520. Zum Schluss darf ich Sie, Herr Pfarrer Fuchs, noch um den Segen bitten.
Ja, wir wollen Gott bitten, dass er uns den Segen schenken möge, dass wir so wieder neu Glaube, Hoffnung, Liebe leben können, dass wir so auf dem Weg zum Heil sind, voller Freude, eben wirklich das annehmen können. Gott hat alles eigentlich schon bereitet. Gott hält das Heil bereit. Wir dürfen alles loslassen, um unsere Hände zu öffnen, um das Heil von ihm zu empfangen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und führe euch auf den Wegen des Heiles, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Viel Freude im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.